das Glaubensbekenntnis angekommen. Wir haben Gott den Vater behandelt, wir haben über Jesus, meinen Herrn, gesprochen und sind jetzt und nächste Woche beim Thema der Heilige Geist. Und zum Reinkommen habe ich euch wieder mal einen kleinen Vergleich mitgebracht. Wir haben ja vorhin das apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen. Das ist das, was bei uns verbreitet und gängig ist. Aber offiziell gültig ist auch das sogenannte Nizänische. Und warum es gut ist, dass es beide gibt, werden wir sehen. Ich habe es hier wieder ein bisschen markiert. Gelb ist gleich, wir glauben an den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und unten ist auch gleich die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Aber es gibt auch noch weitere Ausführungen. Im Nizänischen steht noch, der Heilige Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Und im Apostolischen ist noch der letzte Satz, die Gemeinschaft der Heiligen. Was es damit alles so auf sich hat, wenn du jetzt ein bisschen denkst, was soll das alles? Kein Problem, wir werden das in Ruhe alles durchgehen. Das Erste, der Heilige Geist, der lebendig macht. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, heißt es im nizänischen Glaubensbekenntnis. Und ich hätte jetzt gern von euch mal drei Stellen in der Bibel, wo berichtet wird, dass der Heilige Geist lebendig macht. Lass uns kurz nachdenken. Also eine ist ganz bekannt, die andere eigentlich auch. Die dritte, also wenn ihr die nicht kennt. Adam, danke schön, genau. Die Erschaffung des Menschen. Das ist der zweite Punkt. Bisschen davor. Die Schöpfung, genau. Und noch eins. Auferstehung ist sicherlich durch den Geist, ist jetzt so nicht aber ich habe noch einen anderen Punkt. Da ist er auch da, sehr schön, aber da gehe ich heute. Ich habe noch einen, aber gut, lasst euch überraschen. Ja, die Spur ist gut. Ja. Danke. Ihr habt mich nicht enttäuscht, ihr seid toll. Vielen Dank. Also, der Heilige Geist kommt schon ganz am Anfang in der Bibel vor. Heißt ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also, das ist der erste Punkt. Schon ganz am Anfang ist der Heilige Geist dabei, bei der Schöpfung. Später wird das oft noch ein bisschen konkretisiert. Man könnte ja sagen, ja gut, der schwebt da so rum, der ist ja nicht so wirklich beteiligt, oder? Der chillt ein bisschen über dem Wasser. Später zum Beispiel im Psalm 33 heißt ganz konkret, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und sein Heer und durch den Hauch seines Mundes. Oder im Psalm 90, wenn du dich abwendest, sind sie verstört. Wenn du den Lebenshauch zurücknimmst, kommen sie um und werden sie zu Staub. Schickst du aufs Neue deinem Atem, so entsteht wieder Leben. Also der Heilige Geist ist schon aktiv in der Schöpfung mitbeteiligt. Und das wäre auch der zweite Punkt, da wird es so richtig schön deutlich in dieser Geschichte, die Erschaffung des Menschen. Adam ist ja hebräisch für Mensch. Da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und das macht ja den Unterschied. Ich meine, der Mensch, der lässt sich ja chemisch erklären, der ist ja einfach Fleisch und Blut. Aber dass der Mensch lebendig ist, das macht Gottes Geist. Das ist der Unterschied. Und ich mag diese Geschichte, wo es richtig schön bildlich beschrieben ist, dass Gott den Lebensatem einhaucht. Und ich weiß nicht, ob du schon mal dabei warst, wenn ein Mensch oder auch ein Tier den letzten Atemzug macht und den Lebensatem aushaucht. Das ist schon ein ganz besonderer Moment, ein sehr, sehr intensiver Moment. Und ich finde, da wird das auch deutlich. Der Lebensatem, wenn wir nicht mehr atmen, dann leben wir nicht mehr. Dieser Lebensatem ist im übertragenen Sinn auch der Geist Gottes, der uns am Leben erhält. Und dann natürlich die dritte bekannte Geschichte, Pfingsten. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jeder wies ihnen der Geist Gottes eingab. Und das finde ich eine total beeindruckende Geschichte. Zuerst saßen die Jünger in einem Haus, in einem Raum. In ihrem Safe Space, ja, draußen war die Gefahr, die Verfolgung, aber die waren drinnen in Ruhe, in ihrer Komfortzone. Und dann kommt der Heilige Geist. Und in der Bibel wird das so richtig dynamisch beschrieben, so ein Rauschen, ja, wie ein Sturm, bis hin zu Feuerzungen, die über ihren Köpfen schwebten. Und da steckt auch was von der Natur des Heiligen Geistes drin. Der Heilige Geist ist Kraft, ist Dynamik, ja. Ihr kennt vielleicht die großen Windräder überall, kann man unterschiedlicher Meinung sein, ist okay, ich finde die toll. Aber da wird klar, dass aus scheinbar nichts, du siehst ja die Luft nicht, du siehst ja den Wind nicht, aber da wird Energie erzeugt, Strom erzeugt. Und das ist auch so ein bisschen so ein Bild für den Heiligen Geist. Du siehst den nicht, aber du spürst, wenn er dir Kraft gibt. Und ganz deutlich ist es bei den Jüngern. Die saßen rum und dann kommt der Heilige Geist und die gehen raus. Ich meine, das richtig Coole ist noch, die konnten auf einmal in allen Sprachen sprechen oder zumindest so sprechen, dass alle Menschen sie verstehen konnten. Das wünsche ich mir auch oft, dass alle mich verstehen. Die sind rausgegangen. Und ich glaube, das ist auch was, was der Heilige Geist macht. Er setzt uns in Bewegung. Er gibt uns den Antriebsimpuls, wie die ersten Jünger, rauszugehen. Die Frage ist, könnte man natürlich umgekehrt fragen, wenn eine Gemeinde dann nur in ihrem Haus sitzt und nicht rausgeht und die Menschen nicht so anspricht, dass sie sie verstehen, hat die dann den Heiligen Geist nicht oder unterdrückt den? Könnte man mal drüber nachdenken. Also das Erste, der Heilige Geist ist Gottes Schöpferkraft, die das Universum, wenn man so will, auch die Kirche und deinen Glauben geschaffen hat. Man sagt ja, das Pfingstfest ist der Geburtstag der Kirche. Weil am Anfang war es eine kleine Jüngerschar, die Jesus gefolgt ist, dann sogar ziemlich ängstlich im Haus saß. Und erst ab Pfingsten, erst als sie den Heiligen Geist, diese Dynamik bekommen hat, sind sie rausgegangen und von da an ist dann das Evangelium in alle Welt gegangen. Wir säßen nicht da, wenn der Heilige Geist nicht damals über die Jünger gekommen wäre. Und der Heilige Geist ist letztendlich auch die Kraft Gottes, die Glauben schafft. Ich sag's immer wieder, du kannst die ganze Bibel von Anfang bis Ende durchgelesen haben. Du kannst 1000 Predigten gehört haben, 1000 Bücher gelesen. Du kannst alles wissen. Aber das ist noch kein Glaube. Und diesen Unterschied, das macht der Heilige Geist. Oder auch, ich kann hier stehen und reden. Das sind erstmal meine Worte. Dass daraus Gottes Wort wird, das macht der Heilige Geist. Und ich hoffe sehr, dass er da kräftig wirkt. Der zweite Punkt. Der Heilige Geist, der angebetet wird. Im nizänischen Glaubensbekenntnis heißt es, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Dem aufmerksamen Leser oder der aufmerksamen Leserin ist vielleicht aufgefallen, dass das und dem Sohn in Klammern steht. Und vielleicht hat der eine oder andere gedacht, was soll denn das? Und das hat eine lange und auch ein bisschen traurige Geschichte. Denn in der ursprünglichen Formulierung war das nicht drin. Da stand einfach, der aus dem Vater hervorgeht und mit dem Vater angebetet wird. Und dann hat man sich gedacht, ja, aber wir haben ja die Trinität, die Dreieinigkeit. Wir glauben ja, dass wir einen Gott haben, der aber in drei Personen ist. Und die müssen ja irgendwie verbunden sein. Also kommt der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn und wird auch mit den beiden angebetet. Aber das haben nicht alle mitgetragen. Und 1054 war die erste richtig große Trennung im Christentum. Das morgenländische Schisma, als nämlich die Ostkirche, also die heutigen Orthodoxen, gesagt haben, nö, das haben wir so nicht vereinbart, das habt ihr eingefügt, machen wir nicht. Ich meine, die haben sich noch über viele andere Sachen in die Haare gekriegt, über die Beschaffenheit des Abendmahlsbrot, da müssen Priester Werte tragen, dürfen Priester heiraten. Das waren alles Sachen, die die unterschiedlich gesehen haben, aber das war so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und das war die erste große Trennung. Das ist übrigens Bonuswissen, also das müsst ihr euch nicht unbedingt merken. Wo kommt denn der Heilige Geist jetzt eigentlich her? Ich meine, das ist ja die Frage, die uns interessiert. Es gibt eine Stelle, Johannes 14, Vers 16 und 17, da sagt Jesus, ich werde den Vater bitten, dass er euch, an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht kennt und kann nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn und er wird bei euch bleiben und in euch wohnen. Jesus bittet Gott um den Heiligen Geist für seine Jünger. Und ich will es jetzt nicht weiter ausführen. Man kann da streiten, ist jetzt dann Jesus mit dafür verantwortlich oder nicht? Das ist für uns jetzt nicht wirklich wichtig. Was wirklich ist, der Heilige Geist ist unser Helfer, in Anführungszeichen. Oder Tröster, wie es im Titel heißt. Warum verschiedene Worte? Das hat wieder mal mit dem Griechischen zu tun. Ich liebe ja Sprachen und das ist einfach das Schöne. Im Griechischen ist es der Paraklet, der Parakletos. Und Parakaleo heißt auf der einen Seite trösten, ermutigen, Mut zusprechen. Ja, du schaffst das. Ich bin bei dir. Das ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Deswegen der Heilige Geist, unser Tröster. Das Spannende an dem Wort Parakaleo ist aber, das kann auch ermahnen heißen. Und das sind ja nun Worte, die im Deutschen so überhaupt nicht zusammenpassen. Entweder ich schimpf oder ich lobe, oder? Vom biblischen Denken geht das schon zusammen. Weil da ist ermahnen nicht was, was ich jemand sag, um ihn fertig zu machen, sondern da ist ermahnen was, was ich A, liebevoll mache und B, mit dem Ziel, ihn wieder in die richtige Richtung zu schicken. Und dann das Ganze noch ermutigend, das ist eigentlich pädagogisch super. Also, der Heilige Geist, unser Tröster, unser Helfer. Und es gibt noch eine andere Stelle, die das dann so formuliert, Römer 8. Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Es gibt ja Situationen, da kann ich nicht mehr richtig beten. Oder manche Leute machen sich Gedanken, oh, muss ich jetzt da erst was formulieren oder wie kann ich denn mit Gott überhaupt reden? Und die Bibel sagt klar, hey, mach dir keine Gedanken, sei einfach du selber. Im Zweifelsfall hilft dir da der Heilige Geist. Der gibt dir die richtigen Gedanken und er übersetzt das dann auch so, dass das bei Gott kein Problem ist. Also du musst dir keine Gedanken machen, wie du betest. Ob wohl formuliert, ob einfach so dahin geklatscht, ob ängstlich, ob mutig, bet einfach so, wie du gerade bist. Beten heißt ja reden mit Gott. Ach ja, und an der Stelle noch eine Frage, zu wem soll ich beten? Ich weiß nicht, ob das deine Frage ist, aber immer wieder kommt mir die Frage unter, bete ich jetzt zu Gott Vater, Vater unser im Himmel, oder bete ich Herr Jesus, komm Herr Jesus, sei unser Gast, ja, oder bete ich sogar zum Heiligen Geist? Ich meine, im Glaubensbekenntnis ist formuliert, der auch angebetet wird. Und wir haben das ja auch gerade gemacht im Lied, komm Heiliger Geist. Und die Lösung ist einfach, das ist egal. Die drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins, ein Gott in drei Personen. Von daher bete zu dem, der dir gerade am nächsten ist. Und abgesehen davon finde ich es gar nicht verkehrt, öfter mal zu beten. Heiliger Geist, komm. Sei bei uns jetzt hier im Gottesdienst, wirke du oder auch Heiliger Geist, komm und hilf mir jetzt zu verstehen, wenn ich in der Bibel lese. Das ist ja auch seine Sache. Die Bibel ist ja erstmal gedrucktes Wort und dass das Gottes Wort wird, dass es mir was sagt, das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist, so heißt es in der Bibel noch weiter, den ihr empfangen habt, führt euch nicht wieder in neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Kindern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Und das ist, glaube ich, auch eine Rolle, die wir nicht unterschätzen dürfen. Wenn wir uns vorstellen, Gott ist der Schöpfer des Universums, der Allmächtige. Und wir sind kleine Menschen. Eigentlich ist da eine Brücke, da können wir gar nicht, ja? Also ich meine, du kannst jetzt auch nicht zum Beispiel, hinkt der Vergleich, aber zu Friedrich Merz einfach mal hingehen und sagen, du pass mal auf, was ich dir immer schon sagen wollte. Weil er einfach in der Position ist, da kommt nicht jeder ran. Bei Gott ist es anders. Auch wenn du nur ein Mensch bist, ein kleines Geschöpf, du kannst jederzeit zu ihm kommen. Und das finde ich richtig toll. Im Heiligen Geist dürfen wir sicher sein, du bist Gottes Sohn, du bist Gottes Tochter, du kannst einfach zu ihm hin. Der Heilige Geist lehrt uns im Glauben, erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat, und er wird uns auf das vorbereiten, was auf uns zukommt. Er hilft und tröstet uns. Der Heilige Geist, so der dritte Punkt, der uns verbindet. Im Glaubensbekenntnis im Nizänischen heißt, der gesprochen hat durch die Propheten. Und das ist wieder ein Phänomen, was ich total liebe. Der Heilige Geist durchzieht die ganze Heilige Schrift. Der Heilige Geist ist es, was die 66 Bücher, was die 40 Autoren, was die 1500 Jahre Entstehungsgeschichte der Bibel zusammenhängt. Ja? Also die ist von völlig unterschiedlichen Leuten geschrieben worden, zu unterschiedlichen Zeiten. Das sind ganz verschiedene Schriften, Evangelium, Briefe, Geschichtsbücher, Prophetenschriften. Und trotzdem, wenn wir die Bibel lesen, da zieht sich ein roter Faden durch. Und das ist der Heilige Geist. Und der kommt, so glaube ich fest, dreimal da zum Zuge. Ihr kennt vielleicht die Bibelstelle, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Wichtig oder der Knackpunkt ist, alle Schrift von Gott eingegeben. Und da gibt's ja unterschiedliche Vorstellungen. Da gibt's manche Menschen, die stellen sich vor, Gott sitzt da und die Autoren sitzen dann da wie die Sekretärinnen und schreiben einfach das, was Gott ihnen sagt, Verbalinspiration. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Ich glaube, jeder Autor hat sein eigenes Buch geschrieben mit seinen Erfahrungen, aber... Und das ist der Punkt, mit dem Heiligen Geist. Im Griechischen heißt es von Gott eingegeben, Theopneustos. Und das ist ein Wort, das ist im Deutschen, das heißt eigentlich, ja, Gott gehaucht oder Gott gegeistet. Total holprige Übersetzung, aber das steckt dahinter. Gott hat durch seinen Geist die Schrift eingegeben. Und das ist das Wichtige, finde ich. Die Autoren der Bibel, die haben nicht einfach geschrieben, wozu ihnen gerade Lust ist, sondern die haben geschrieben im Heiligen Geist. Ihre Sache, ganz unterschiedlich, aber der Heilige Geist war da. Ein zweites Mal in Bezug auf die Bibel war der Heilige Geist, so glaube ich, da, und zwar bei der sogenannten Kanonbildung. Die Bibel, so wie wir sie heute da haben, ist ja nicht vom Himmel gefallen. Also der Islam, der Koran, der wurde von Gabriel diktiert. Bei den Mormonen wurden halt goldene Tafeln gefunden. Die Bibel, die ist nicht vom Himmel gefallen, sondern die ist entstanden und man hat die Schriften gesammelt und irgendwann hat man gesagt, okay, das ist jetzt die Sammlung, das ist der sogenannte Kanon, den wir haben. Und die Schriften, die wir heute drin haben, sind drin. Aber gerade im Neuen Testament gab es auch andere, wo man gesagt hat, aus gutem Grund, die sind nicht drin. Weil man gesagt hat, da ist der Autor zweifelhaft, da unterscheidet sich der Inhalt so sehr von dem, was wir im Rest der Bibel haben. Ich habe ja gesagt, die Bibel ergänzt sich, dass man gesagt hat, das ist nicht Teil der Bibel, die sogenannten Apokryphen. Und ich glaube, dass auch bei der Entscheidung der Heilige Geist dabei war. Und in einem dritten Schritt, und das ist vielleicht für dich jetzt das Wichtigste, ich glaube, dass der Heilige Geist dabei ist, wenn wir die Bibel lesen. wenn wir ihn zulassen. Und das ist entscheidend. Die Bibel an sich ist ein Buch erstmal. Aber dass es Gottes Wort ist, dass er das, was da drin steht, in mein Leben, in meinen Glauben übersetzt, das macht der Heilige Geist. Und deswegen finde ich es gut, wenn wir Bibel lesen, dass wir erstmal sagen, komm, Heiliger Geist, und bring dieses Wort in mir zum Leben. Martin Luther schreibt in seiner Auslegung zu diesem dritten Glaubensartikel: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Also, der Heilige Geist ist Gottes Kraft, die die verschiedenen Autoren der Bibel zu Gottes Wort verbindet und mit dieses Wort auch zum lebendigen Glauben erschließt. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Der Heilige Geist und die Kirche, beziehungsweise die Kirchen. Das heißt, im Glaubensbekenntnis die eine heilige katholische und apostolische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Jetzt erstmal, was heißt denn Kirche und gibt's die Kirche überhaupt? Wir haben ja evangelisch, katholisch und noch viele andere. Und Frage an die Kenner, wie oft kommt denn das Wort Kirche in der Bibel vor? Wer hat gezählt? Kopfschütteln? Ihr habt recht, das Wort Kirche kommt in der Form in der Bibel überhaupt nicht vor. Es kommt auch, aber aus dem Griechischen, Kyriake, also zum Herrn gehöre ich. Die Kirche ist das, was dem Herrn gehört. Das ist in Ordnung. In der Bibel stehen aber zwei andere Begriffe, die normalerweise und auch in vielen Übersetzungen mit Kirche übersetzt werden. Das ist einmal Ekklesia. Da gibt es ja eine Kirche in Neumark, die auch so heißt. Die bezieht sich darauf. Das heißt wörtlich die Herausgerufene. Und im griechischen Alltag damals war das die Versammlung. Also eine Ekklesia war zunächst einfach eine Versammlung. Ja, wie bei uns die Bürgerversammlung oder eine Wahlversammlung, ja, wo man was entschieden hat, wo man was besprochen hat, was wichtig war. Und das wird aber im Neuen Testament dann für die Versammlung genommen, die Gott, der Heilige Geist, aus den anderen Menschen herausruft, dass sie sich versammeln im Namen von Jesus. Wir nennen das später dann Gottesdienst. Also einmal Ekklesia wird normalerweise mit Kirche oder auch mit Gemeinde übersetzt. Und dann gibt es noch ein anderes Wort, das heißt Koinonia. Und das heißt interessanterweise Gemeinschaft, so wie wir heißen, landeskirchliche Gemeinschaft. Ja. Im Griechischen ist das ein Anteilnehmen, aber auch eine Teilnahme oder eine Hilfeleistung. Da ist eher die innere Verbindung gemeint. Auch das wird oft mit Kirche oder Gemeinde übersetzt. Das Pfingsten, der Geburtstag der Kirche genannt wird, habe ich ja schon erwähnt. Alle sind vom Geist Gottes erfüllt und fangen an, mit den Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Und jetzt Hamada heißt ja die eine Kirche. Das ist schwierig, oder? Also allein auf diesem schönen Bild hier oben auf dem Sulzburg haben wir ja schon mal zwei Kirchen. Und je weiter du dich umschaust, desto mehr Kirchen findest du. In Deutschland meistens evangelisch, katholisch, Freikirchen. Aber ne, wenn du in andere, in östliche Länder schaust, da gibt's auf einmal Orthodoxe. In England gibt's die Anglikaner und in Amerika noch eine viel größere Zahl. Also was ist das denn mit dieser einen Kirche? Es gibt eine Stelle, Johannes 17, da betet Jesus. Da spricht Jesus mit Gott, seinem Vater im Himmel, und er sagt: Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so auch wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. In den paar Sätzen sagt Jesus viermal oder bittet Gott, dass sie alle eins sind. Das war ein Herzensanliegen von Jesus, dass seine Jünger eine Einheit sind in ihm. Kleiner Spoiler, das hat ja schon unter den Jüngern nicht funktioniert. Die haben ja schon gestritten, wer höheren Rang hat, wer wichtiger ist, wer näher bei ihm sein darf und so weiter. Petrus und Paulus haben drum gestritten, wer darf denn nur wo missionieren, wer ist für was zuständig. Und letztendlich ist ja auch dieses Glaubensbekenntnis das Ergebnis davon, dass es schon gleich nach Jesu Himmelfahrt auf einmal ganz verschiedene Meinungen gegeben hat, die sich aber dann auch gegenseitig bekämpft und ausgeschlossen haben. Und diese Einheit, das heißt nicht, dass alle immer überall einer Meinung sein müssen oder eine Form haben müssen. Das ist, glaube ich, wichtig. Jesus sagt ja hier nicht, dass sie eins sind und alle immer das Gleiche machen, das Gleiche sagen, das Gleiche denken, sondern dass sie eins sind in ihm. Und deswegen glaube ich auch, dass nicht das Problem ist, dass es verschiedene Formen von Kirche gibt, sondern wenn die einzelnen Kirchen anfangen zu sagen, wir sind die einzig wahre Kirche und nur wir gehören zum Herrn und alle anderen nicht. Ich glaube, da ist das Problem. Wenn wir in Jesus sind, dann ist es okay, wenn wir andere Meinungen haben. Dann ist es okay, wenn wir andere Formen haben. Aber Jesus betet, dass wir im Herzen und im Glauben an ihn eines sind. Jetzt heißt's, ihr seht's, eine heilige christliche oder katholische und apostolische Kirche. Was heißt denn heilig? Heilig heißt einmal heilbringend und zum Heilsbereich Gottes gehörend. Die Kirche soll das Heil, was Gott uns gibt, der Welt weitergeben und die Kirche ist der Bereich, der zu Gottes Heil gehört. Also das heißt heilig. Nicht, und das werde ich nicht müde, nicht, dass die, die in der Kirche sind, alles perfekt machen, dass Kirche ohne Fehler ist. Nein, wir sind auch Menschen. Heilig heißt, wir gehören zu Gott. Das Zweite, warum sagen wir christlich und die Katholiken katholisch? Darf ich euch was verraten? Wir sagen es falsch. In der eigentlichen Formulierung im Griechischen heißt ganz klar, die heilige katholische Kirche. Warum? Weil das katholisch im Griechischen heißt einfach allumfassend, über alles, also die ganze Welt umspannend. Aber Martin Luther hat sich ja damals mit der katholischen Kirche angelegt und hat gesagt, also das können wir so nicht sagen. Wir können uns nicht mit denen streiten und dann sagen, wir glauben an die katholische Kirche. Deswegen sagen wir mit einer gewissen Berechtigkeit die christliche Kirche. Das ist okay. Aber gemeint ist damit die Kirche, die allumfassend ist. Zu allen Zeiten, an allen Orten und in dem Sinn katholisch. Und apostolisch. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen schwieriger. Die Katholiken haben damit kein Problem. Die sagen, wir haben die apostolische Sukzession. Ja, Petrus war der erste Apostel, der ist eingesetzt worden, der hat die anderen eingesetzt und seitdem setzen wir uns immer nacheinander ein. Das haben wir so nicht. Wir sagen, wir halten fest am Wort Gottes. Das ist das, was uns die Apostel überliefert haben. Ein wichtiger Vers, ein wichtiger Text ist ja auch zum Thema Kirche, Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, das ist das, Bibellesen, Predigt, das, was wir von den Aposteln bekommen haben, in der Gemeinschaft, Koinonia, im Brotbrechen, das Abendmahl und im Gebet. Das ist das, was Kirche ausmacht. In dem Sinn sind auch wir apostolisch. Die Gemeinschaft, so schreibt Johannes im ersten Johannesbrief, die Gemeinschaft, die uns untereinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Und jetzt kommen wir zu noch was, einem Punkt, was auch mit Kirche zu tun hat, aber nur im apostolischen Glaubensbekenntnis formuliert ist, die Gemeinschaft der Heiligen. Ganz ehrlich, das hört sich zunächst auch erstmal so katholisch an, oder? Die Heiligen haben wir nicht, oder? Haben wir schon? Anders aber. Was ist denn diese Gemeinschaft der Heiligen? Und das ist, glaube ich, so die Idee von Kirche, die Gott hat. Kirche sind alle Menschen, die mit ihm verbunden sind. Von den ersten Christen bis zu denen, die nach uns kommen. Die Christen hier, die Christen im Nahen Osten, im Fernen Osten, in Amerika, in Afrika. Die Gemeinschaft der Heiligen, die ist aber auch nicht fassbar. Ich entscheide nicht, wer da drin ist und du auch nicht. Nur Gott weiß, wer in dieser allumfassenden Gemeinschaft drin ist. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit, weil das ist so unfassbar. Versuch dir mal ganz kurz vorzustellen, wie viele Menschen da drin sind. Also allein die Christen, die du kennst, die schon gestorben sind. Versuch dir mal vorzustellen, wie viele Christen gerade Gottesdienst feiern. Also das übersteigt meine Zahlenvorstellung. Weiß nicht, Menschen, die mit Zahlen können, können das vielleicht noch besser. Die Gemeinschaft der Heiligen ist total wichtig, aber unvorstellbar. Und das heißt, die wird konkret immer nur in der Ortsgemeinde, in der konkreten, von Menschen gestalteten Kirche. Da wird sie fassbar. Aber, und deswegen sieht das auch ein bisschen aus wie eine Blume, keine der menschlich geschaffenen Kirchen, Gemeinschaften, Konfessionen ist völlig und nur Gemeinschaft der Heiligen. Es sitzen überall auch Menschen drin, die eben nicht eine Beziehung zu Jesus haben. Weil das ist ja das, was die Gemeinschaft der Heiligen bindet. Wir haben es ja vorhin gehört, die Gemeinschaft entsteht nicht durch dieselbe Gottesdienstform oder dieselbe Glaubensüberzeugung, sondern durch die lebendige Beziehung zu Jesus. Und da gibt es überall auch Leute, die das eben nicht haben. Deswegen ist keiner, also man darf das nicht verwechseln, die menschlichen Strukturen sind nicht die Gemeinschaft. Aber in allen menschlich gemachten Kirchen sind auch oder ist die Gemeinschaft der Heiligen verwirklicht. Paulus schreibt in Galater 3, es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau, durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Und Mensch im übertragenen Sinn, in der Bibel ist ja auch oft der Begriff für Kirche so der Körper mit Christus als Kopf und die Kirche dann als sein Körper. Es ist, und das finde ich gut, dass es auch da verschiedene gibt. Weil, ich sag mal so, nicht jeder mag Weihrauch. Nicht jeder mag Lobpreis. Nicht jeder mag Predigten, die länger als 10 Minuten gehen. Da hat jeder seine eigenen Ansprüche und Bedürfnisse. Und deswegen ist es auch gut, dass es unterschiedliche Kirchen im Plural gibt. Solange sie eines im Kern gemeinsam haben, eben die Verbindung zu Jesus Christus. Schwierig wird's, wenn man dann übereinander urteilt. Jakobus 4, einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Klammer auf, das ist Gott, Klammer zu. Wer aber bist du, dass du deinen Nächsten verurteilst? Und das ist was, wo ich auch immer dran leide. Das gibt's überall. Da gibt's Leute, die sagen, ja, die Katholiken sind ja gar keine richtigen Christen. Die haben so komische Zeremonien und so komische Kittel an und so. Ja, wo steht denn das in der Bibel? Auch bei mir hat jemand gefragt, sind Orthodoxe eigentlich echte Christen? Die machen so komische Sachen und ja. Umgekehrt gibt's auch Leute, die sagen, ja, naja, also so diese Freikirchen oder Gemeinschaften, die haben ja noch nicht mal ein Kirchengebäude, keine Glocken und keinen Altar. Das kann ja gar keine richtigen Christen sein. Der Punkt ist, ich muss nicht alles verstehen und ich muss nicht alles gut finden. Und ich darf auch sagen, pass mal auf, so den und den Lehrsatz, da kann ich nicht mit. Wenn ich in der Bibel lese, das lese ich völlig anders. Das ist alles in Ordnung und das ist auch gut so. Schwierig wird's, wenn ich mich als Richter aufspiele und andere verurteile. Schwierig wird's, wenn das, was ich für richtig halte, wichtiger ist als Jesus selber. Und das ist was, was ich zum Beispiel in Neumarkt in der Evangelischen Allianz ganz toll finde. Das sind ja auch Gemeinden, da kann man sich über Glaubensinhalte, über Gottesdienstformen und so streiten. Da kommt man auf keinen Nenner. Aber wenn wir gemeinsam beten, wenn wir gemeinsam vor Jesus sind, gemeinsam Gottesdienst feiern, dann tritt das alles in den Hintergrund. Das Taufverständnis, Amtsverständnis und so weiter. Und das ist, glaube ich, das, was Jesus meint. Gemeinschaft in ihm. Das muss nicht dieselbe Form haben. Das darf auch in der Detaillehre unterschiedlich sein. Und das muss ich auch nicht mittragen, sage ich. Pass mal auf, das sehe ich anders. Wenn wir uns einig sind, Jesus Christus ist Herr. Der Heilige Geist ist Gottes Kraft, die Menschen in verschiedenen Kirchen und Gemeinden zur Gemeinschaft der Heiligen verbindet. Wir sind am Ende angekommen. Wenn du willst, kannst du dir Folgendes mitnehmen. Einmal, der Heilige Geist ist Gottes Schöpferkraft, die das Universum, die Kirche und auch deinen Glauben geschaffen hat. Zweitens, der Heilige Geist ist Gottes Kraft, die verbindet. Zum einen die verschiedenen Autoren und Bücher der Bibel zu Gottes Wort, zum anderen die verschiedenen Kirchen und Gemeinden zur Gemeinschaft der Heiligen. Und drittens, der Heilige Geist lehrt uns im Glauben, erinnert uns an das, was Jesus gesagt und getan hat und wird uns vorbereiten auf das, was auf uns zukommt. Er tröstet und hilft uns. Amen. Wir singen das nächste Gemeindelied.